So, nachdem wir uns jetzt lange über die Situation rein spiegelnde Reflexion, Eingangsstrahl, Sehstrahl, reflektierter Strahl ausgelassen haben, lösen wir mit Raytracing, haben wir dann festgestellt, okay, historisch war das zwar auch der frühere Algorithmus, aber wir lösen kein wirklich relevantes Problem. Das relevante Problem entsteht dadurch, dass jede Fläche, insbesondere auch die diffus reflektierenden Flächen, andere Flächen beleuchten. Und das haben wir mit so einem kryptischen Hilfsterm bisher realisiert, Umgebungslicht, und den würden wir doch gerne loswerden. Und wenn wir uns das überlegen, kommen wir dann unmittelbar, also 3 Jahre nach dem Raytracing von Turner-Wittet, 1983 zu dem Radiosity-Verfahren. In der Computergrafik vorgestellt von Goral und Greenberg. Und dieses Verfahren beruht schlicht und einfach auf dem Energieerhaltungssatz. Der sagt, in einem geschlossenen System, ich sage jetzt mal, okay, mein geschlossenes System ist der Würfel. In diesem Würfel sind alle meine Objekte eingesperrt. Meine Objekte seien jetzt mal der Einfachheit halber irgendwie Polygonstücke, die sind alle da drin. In einem geschlossenen System ist die Energie immer konstant. Ich gehe jetzt davon aus, dass hier keine Energie reinfließt in dieses System und keine Energie rauskommt. Das heißt, ich habe hier irgendwo eine Lichtquelle, die strahlt innerhalb meines Systems Energie hinein. Okay? Diese Energie wird entweder absorbiert, das heißt in Wärme umgesetzt, oder reflektiert. Oder sie verlässt das Gesamtsystem, aber dann kann ich auch diesen Energieanteil berechnen. Also, Energie, die reinsteht, wird entweder reflektiert, könnte dann zum Beispiel zu anderen Objekten kommen, gegenseitige Beleuchtung, oder sie wird absorbiert, das passiert überall, Absorption, Reflexion, oder nach einer Reflexion geht es aus dem System raus, da muss ich einfach den Energieanteil hier von dem Gesamtenergiewert abziehen. Und das ist das Prinzip der Energieerhaltung. In einem geschlossenen System ist die Gesamtenergie im Gleichgewicht. Ja? Okay, das heißt, ich kann da einen Gleichgewichtszustand berechnen. Und das mache ich eben auch. Und dazu mache ich folgende Voraussetzungen. Sie werden gleich am Verfahren sehen, warum das nötig ist. Ich berücksichtige nur die ideal diffuse Reflexion. Welchen Vorteil habe ich dann? Den großen Vorteil, den ich habe, alle einstrahlende Energie wird gleichmäßig, halbkugelförmig zurückgestrahlt oder absorbiert. Entweder absorbiert oder aber dann gleichförmig in alle Richtungen ausgestrahlt. Nicht so wie eben gerichtet, sondern gleichförmig in alle Richtungen, halbkugelförmig. Ich habe dann gleich ein kleines Bonbon. Dieses Bonbon ist folgendes. Habe ich einmal die Helligkeit eines Objektes berechnet, so ist diese Helligkeit, ja, weil ich nur diffuse Objekte betrachte, unabhängig von dem Punkt, aus dem ich ihn betrachte. Weil ich ja genau diese Situation habe, egal ob ich von hier gucke oder von hier. Von hier gucke, das Objekt ist bei der rein diffusen Reflexion immer gleich hell. Also habe ich die Helligkeit berechnet, ist es unabhängig vom Augpunkt. Okay? Werde ich gleich ausnutzen. So. Übrigens, dieses Radiosity ist ein echt physikalisches Beleuchtungsverfahren. Das heißt, ich berechne ein Energiegleichgewicht. Energie wird von der Lichtquelle eingestrahlt, wird entweder reflektiert oder tritt aus oder wird absorbiert. Und genau dieses Gleichgewicht möchte ich berechnen. Und der Ansatz passiert also über die sogenannte Reflexionsgleichung. Okay, und das ist die Radiosity-Gleichung oder Reflexionsgleichung. Das heißt, trifft in einem Punkt X Licht aus mehreren Richtungen ein, so beeinflussen sich die einzelnen Reflexionen nicht, Licht addiert sich einfach, und können linear überlagert werden. Haben wir bisher aber auch schon so angenommen, dass wir das einfach machen können. Diffuses Licht plus spiegelnd diffuses Licht plus ideal spiegelndes Licht addieren wir einfach, diese Anteile. Haben wir immer angenommen. Ist also nichts Besonderes Neues. Durch Integration über alle Einfallsrichtungen erhält man die reflektierte Strahldichte. Also, die Idee ist die, egal woher die Energie kommt, von einer Energiequelle oder von einem anderen Objekt, wenn sie eintritt hier auf diese Fläche, die ich jetzt berechne hier, ja, dann ist es egal, woher sie kommt, sie addieren sich einfach. Egal, ob es reflektierte Energie ist oder emittierte Energie, sie addieren sich hier. Ich nehme die Addition her und berechne die resultierende Gesamtreflexion und die ist immer kugelförmig in alle Richtungen gleich. Okay, das ist mal der erste Ansatz, den ich mache. So. Der zweite ist, wenn ich das integrieren will, anstatt jetzt über alle Eingangsrichtungen zu integrieren, kann ich mir auch gleich überlegen, woher kann das Licht denn kommen? Und da sehe ich sofort, Licht kann kommen entweder von anderen Flächen oder von Lichtquellen. Also ist entweder emittiert oder reflektiert von anderen Lichtquellen. Und wenn das so ist, dann muss ich nicht wirklich integrieren, weil ich alle Flächen ja kenne, okay, und alle Lichtquellen auch kenne, muss ich das nur aufaddieren. Und zwar über die Summe aller Flächen. Okay? Allerdings, und das will ich jetzt nicht im Detail besprechen, muss man sich Folgendes überlegen. Der Strahlungsaustausch zwischen zwei Flächen, einer Fläche so und einer Fläche so. Das heißt, wie viel Energie wird hier zwischen diesen beiden Flächen ausgetauscht, hängt genau von diesen Winkeln ab. Wann ist der Strahlungsaustausch maximal, wenn Alpha und Beta beide 90 Grad sind? Wann ist der minimal, wenn Alpha und Beta, die eine Fläche so steht, die andere so steht, dann beleuchten die sich nicht gegenseitig. Ja, also weil hier kann keinen Punkt direkt beleuchten, sondern streicht darüber hinweg. Hier wird es 100% beleuchtet, ja? Nee, wenn die genau 90 Grad zueinander sehen, beleuchtet sie nicht. Das Licht geht drüber weg. Glauben Sie jetzt nicht, ja? Diese Fläche. Nein, sondern das Licht geht darüber weg. Das, was Sie haben die Realität im Auge und sagen, so genau rechtwinklig können Sie es gar nicht machen. Moment. Richtig. Das Licht, was von diesem Punkt reflektiert wird, geht drüber hinweg. Das war eigentlich die Aussage. Ja? Also von diesem Punkt. Genau, das müsste ich einschränken. So. Und wenn ich mir das jetzt aufschreibe und das erstmal in das blöde Integral noch reintue, dann sehe ich, hängt das von zwei Winkeln ab. Nämlich von diesem Winkel und von dem Winkel. Und das ist dieser Cosinus Phi I und Cosinus Phi Out. Wie tauschen zwei Flächen Energie miteinander aus? Genau. Und dann kann ich das da einsetzen in dieses Integral. Das ist alles Vertiefung. Ich will es Ihnen aber sinngemäß erklären. Und kann das dann ausrechnen. Ja? Problem ist, dass ich hier immer noch so ein Integral habe. Und jetzt kommt die Schlüsselidee. Integrieren will ich nicht. Ist mir viel zu aufwendig. Diese Integration muss ich durch eine Summation ersetzen. Und wie mache ich das? Ich sage mir einfach, das ist jetzt alles hier genau hergeleitet, woher kann die Energie denn kommen? Die Energie kann nur kommen von einem beliebigen die Ausstrahlung eines beliebigen Flächenelementes kann woher kommen? Erstens, dieses Flächenelement kann selber Licht emittieren. Okay? Also BI, ein beliebiges Element, ist gleich EI, das heißt die Energie, die dieses Element emittiert. Oder plus einen Reflexionskoeffizienten, der für diese Fläche konstant ist, für dieses Flächenelement, mal Summe über die Ausstrahlung aller anderen Objekte. Also BJ ist ungleich BI. Ja? Es kann von anderen Objekten kommen, mal irgendeinem Faktor, den ich noch berechnen muss, und das ist dieses FIJ. Und den bezeichnen wir brutal als Formfaktor. Dieser Formfaktor steht aber genau im Grunde genommen für dieses Strahlungsaustauschgesetz. Und zwar will ich wissen, wie viel Energie von dem Element auf das Element gestrahlt wird. Und ausgetauscht wird mit dem Element. Und zwar, wenn ich das so formuliere, ist das allein von der Geometrie abhängig. Es ist nicht von der Helligkeit mehr abhängig. Die Helligkeiten habe ich in diesen anderen Faktoren enthalten. Und jetzt geht es einfach darum, wie berechne ich diesen Formfaktor. Und auch das ist wieder eine Vertiefung, ich will Sie nicht irritieren. Aber den Formfaktor müssen wir noch berechnen. Und was hier jetzt drin steht, ist natürlich, dass ein AI mal FIJ, oder hier habe ich es jetzt, hier steht BI, ist gleich, also die beiden kann ich umdrehen, das ist eine einfache Multiplikation, ist kein Problem. Aus Gründen der Energieerhaltung gilt für jede abstrahlende Fläche AI, dass das kleiner als 1 sein muss. Die Summe der FIJ muss kleiner als 1 sein. Und jede konvexe im Grenzfall ebene Fläche strahlt kein Licht auf sich selbst. Auch das ist nachvollziehbar. Aber das sind alles nur so Spezialitäten. Das Entscheidende ist dieses, dass wenn ich diese Gleichung herkomme und das jetzt auflöse für alle bi i von 1 bis n, dann bekomme ich genau folgende Gleichung. Ich bringe dieses hier auf die andere Seite, ja, und habe dann die Gleichung ei ist gleich und dann bi minus bi, weil ich das auf die Seite bringe, oder umgekehrt, ich kann es natürlich auch so machen, bi minus Summe von bj mal fj. Jetzt klammere ich das hier aus, ja, sag erstmal, ich mache überall i raus aus dem Index, muss jetzt nicht eine andere sein, weil ich habe ja als Sonderbedingung festgelegt, wenn i gleich j ist, ist das 0, der Strahlungsaustausch, und klammer das aus, dann habe ich hier bi mal 1 minus fi stehen. Das ist genau das, was da oben steht. In dieser Matrix jetzt. Es steht da drin, bi ausgeklammert, ja, dieser Multiplikation dieses Vektors, da b1 bis bn ist ausgeklammert, und dann mal multipliziert einmal 1 für i gleich 1 für sich selbst und ansonsten 1 minus fi, also dem Formfaktor, der beschreibt, wie Strahlungsenergie zwischen zwei verschiedenen Faktoren ausgetauscht wird. So, und jetzt müssen Sie extrem happy sein, weil jetzt müssen Sie nur noch ein großes Gleichungssystem lösen. Und diese Kleinigkeit, die Formfaktoren berechnen. Extrem großes Gleichungssystem heißt extrem groß. Also 1 Million oder auch 100 Millionen mal 100 Millionen. Was nicht mehr so richtig schön ist. Zumal wir wissen, dass allgemeines Gleichungssystem, das zu lösen, wächst mit der dritten Potenz. Unter Sonderfällen, und wir haben ja einige Sonderfälle, kann man das besser lösen. Und die Lösungsvarianten, ohne die jetzt zu besprechen, reichen also von der Jacobi-Iteration, ich hoffe, Sie haben es irgendwo schon mal gehört, diesem numerischen Verfahren, bis hin zum über Gauss-Seidel, Southwell-Verfahren, zum Progressive Refinement. Das sind alles Verfahren, die sich eignen, ganz grundsätzlich in diesem Fall, weil wir diese Sonderbedingungen haben. Weil diese Matrix nämlich bestimmte Bedingungen, die ich eben aufgeschrieben hatte, erfüllen. Jetzt geht es nur noch um das eine Problem, also numerisch werde ich es lösen können. Es geht um das zweite Problem, nämlich wie berechne ich diese Formfaktoren? Und wenn ich das alles eingesetzt habe in diese Integralgleichung, sieht das genau so aus. Dieses doppelte Flächenintegral ist, das ist einmal über diese Fläche und dann über diese Fläche, hängt ab von diesem Cosinus, von dem Winkel und von dem Winkel, ist aber nicht so richtig schön. Aber das war der Trick zur Lösung, war das sogenannte Hemicube-Verfahren. Das heißt, ich muss ja eigentlich integrieren über eine Halbkugel. Das ist hässlich. Was ich aber machen kann ist, Achtung, dadurch ist natürlich ein Fehler, ich integriere über einen Halbwürfel. Hemicube. Ist sehr, sehr ähnlich. Wenn ich diesen Würfel habe und mir das genau anschaue, geht es eigentlich darum, wie sehe ich diese Fläche auf dieser Fläche? Wie sieht die Fläche auf der Fläche aus? Und das kann ich mit den Computergrafikmethoden wunderbar berechnen, indem ich diese Fläche hier auf die 6 Halbseiten des Würfels, ne, 5 Halbseiten, 5, auf die 5 Halbseiten des Würfels projiziere. Das heißt, ich projiziere tatsächlich diese Fläche darauf, das ist die Lösungsidee, die hier beschrieben wird, und rastere diesen Würfel in, ich nenne es mal auch Pixel, und berechne, wie diese Fläche oder dieses Dreieck jetzt hier drauf abgebildet wird. Das ist mein Projektionsmittelpunkt. Und dann muss ich ja nur wissen, wie groß ist der Anteil an den Gesamtmöglichen. Das heißt quasi der prozentuale Anteil des Lichtes, das aufgenommen wird. Das rechne ich aus, stelle jetzt fest, dieses wird hier irgendwie so drauf abgebildet. Dann summiere ich die Anzahl der Pixel auf, setze die ins Verhältnis zu gesamtmöglichen Pixeln und habe einen etwas ungenauen, aber geschätzten Wert. Und das ist der Trick des Hemi-Cubes. Genau das ist hier beschrieben. Ich nutze also meine Kenntnisse der Rasteralgorithmen aus, um jedes Rechteck auf diese 5 Halbseiten zu projizieren. Und jetzt mache ich es noch so, dass ich hier mein Objekt hier ganz reinlege, in diesen Hemi-Cube, den Hemi-Cube groß genug wähle, um das nur einmal für jede Fläche berechnen zu müssen. Aber der Aufwand ist schon erheblich. Gut. Alles hier nochmal als Vertiefung angegeben. Noch eins zum letzten. Hier habe ich jetzt eigentlich nur Helligkeiten berechnet, aber der Übergang zu Farben ist trivial. Ich berechne R, G und B separat als Helligkeit des roten, grünen und blauen Anteils und mache das einfach mit diesen 3 Gleichungen. Gut. Es war sehr, sehr kurz und sehr, sehr knapp. Aber ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Das Radiosity-Verfahren bietet als erstes Verfahren in der Computergrafik an, dass diffuse Flächen andere Flächen beleuchten. Also ein mattes Papier, das diffus reflektiert, ist aber in der Lage, wenn es weiß ist, insbesondere andere Flächen zu beleuchten. Und das tut sie auch. Insbesondere bei Innenraumszenen, also diesen hier oder realen Szenen, ist das die Standardsituation. Deshalb ist dieses Verfahren besonders nützlich. Es wird auch genutzt heute inzwischen von den Beleuchtungstechnikern, die die Helligkeit von beleuchteten Räumen berechnen können. Dadurch. Wenn wir auf rein diffuse Flächen berücksichtigen, dann haben wir hiermit als ersten Schritt die komplette Beleuchtungsrechnung erledigt. Wir haben also die Helligkeit eines jeden Polygons echt berechnet, physikalisch berechnet, richtig berechnet, aber unter der Voraussetzung, dass wir rein diffuse Reflexion haben. Wir können dann diese Helligkeiten einfach in einen Standardalgorithmus reingeben und die Objekte nach Guru rendern und auch optisch glätten. Alles das können wir wieder machen, weil wir für jede Fläche einen echten, explizit einen Helligkeitswert haben. Okay. Wunderbar. Wir können also durch solche Szenen mit rein diffusen Flächen in Realtime durchgehen, weil wir einfach die Beleuchtungsrechnung, also weil wir einfach unser klassisches Renderingsverfahren benutzen können und für jedes Polygon schon durch dieses Vorverfahren, Radiosity-Verfahren, die Helligkeit, sprich die Farbe, korrekt berechnet haben. Gut. Es ist aber trotzdem sehr aufwendig. Problem, Formfaktorberechnung. Zweites Problem, Lösung des Gleichungssystems. Bei komplizierten Szenen. Das ist einfach so. Da muss man sich dann wirklich was überlegen für die Lösung des Gleichungssystems, auch dafür, aber eben auch für die Formfaktorberechnung. Dieses Problem, dass wir nur diffuse Flächen berechnen können, können wir natürlich brutal, wie wir sind, wieder aufheben und sagen, dieses Radiosity-Verfahren ersetzt nur das ambiente Licht und die diffuse, Ambient- und diffuse Reflexion. Und alles andere addieren wir auf. Also die spiegelnde Reflexion berechnen wir mit einem separaten Verfahren, nämlich Raytracing, daraus und addieren es auf. Und auch die spiegelnd diffuse, das heißt die Glanzlichteffekte, addieren wir einfach auf. Das geht, hat aber welche Fehler? Problem ist, dass diese spiegelnd diffuse Reflexion ja nicht in diese Gleichgewichtssituation einbezogen wird. Das heißt, das spiegelnd diffuse Licht, das spiegelnd diffus reflektierte Licht wird nicht deren Ausbreitung, also beleuchtet nicht die anderen Objekte. Und das Spiegelnde beleuchtet auch nicht die anderen Objekte. Okay? Das heißt, man kann das machen, man erzeugt aber weitere Fehler. Das heißt nicht, dass Sie die Fehler im Bild sofort erkennen, aber die Fehler sind da. Und eigentlich können wir jetzt das Rendering komplett zusammenfassen und das soll auch für heute reichen dann. Es gibt viele verschiedene Methoden. Wir können auf der einen Seite für den ersten Strahl die projektive Ausgabe machen. Da läuft die äußere Schleife über alle Polygone. For all Polygons do, die ganze Kette. Oder wir können die äußere Schleife über alle Pixel machen, das wäre das Raycasting. Wir haben das Raycasting heute besprochen, die projektive Ausgabe die ganzen Wochen vorher. Wir können lokale und globale Beleuchtungsrechnung machen. Lokale Beleuchtungsrechnung ist nur die Interaktion von Licht, was direkt von Lichtquellen kommt und den Oberflächen, während die globale Beleuchtungsrechnung, da beeinflussen sich Flächen gegenseitig. Entweder durch spiegelnde Reflexion, sprich Raytracing, oder durch diffuse Reflexion, sprich Radiosity. Mit diesen Methoden ist Fotorealismus wirklich möglich. Ist fast alles möglich. Wie gesagt, es gibt sehr diffizile Objekte, wie zum Beispiel Haut. Leider ist Haut gerade so etwas häufig zu erzeugendes, gerade in Spielfilmen oder dergleichen. Ja. Und zwar deshalb, weil wir da ein Volumenscattering haben. Das heißt, es wird nicht exakt an der Oberfläche reflektiert, sondern der Lichtstrahl dringt ein, verändert sich und tritt an einer anderen Stelle wieder aus. Das ist eigentlich so das Charakteristikum daran. Wir können an diesen Algorithmen noch ganz, ganz viel, das, was wir besprochen haben, sind alles Basisalgorithmen, optimieren. Ja? Vor allen Dingen können wir auch GPUs benutzen. Und diese GPUs sollen dann das Hauptthema für die nächste Vorlesung und die letzte Vorlesung sein. Das heißt, wir werden nur noch eine Vorlesung brauchen und das ist die nächste. Und in 14 Tagen dann die letzte Vorlesungswoche ist schon kein Vorlesungsinhalt mehr. Wir können uns gerne treffen nochmal, aber Vorlesungen in klassischer Form werden wir nicht machen. Wir werden nur noch eine machen und werden wir genau die GPUs nochmal betrachten. Und auch, was damit möglich ist und auch aktuelle Leistungscharakteristiken dieser GPUs. So, das war's für heute. Ich bin fertig.